Wir haben es schon gemerkt, gleich am Anfang. Ewiges Leben, ewige Jugend. Wer möchte nicht ewig leben? Forever Young. Oder auch das Lied, was wir gerade gesungen haben, oder das Lied nach der Predigt, wird das nochmal einrahmen. Ewiges Leben. Wie ist das? Wir schauen uns gleich mal die erste Folie an, da haben wir ein paar Stichworte drauf. Mit dem ewigen Leben. Wir hatten vorgestern eine Trauerfeier. Und da ist natürlich auch die Frage da, wie ist das, wenn ein Mensch ins Leben gerufen wird, in die Nachfolge gerufen wird, in die Gemeinschaft gerufen wird, in Heim gerufen wird. Wie sieht das aus mit dem ewigen Leben und der Ewigkeit? Aber nicht nur in christlichen Kreisen ist ewiges Leben ein Thema. Zunehmend fällt mir auf, auch in säkularen Kreisen lebt das enorm auf, dieses Thema. Ich habe in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, gerade in den letzten Wochen zwei interessante Artikel entdeckt. Zum einen warten auf die Auferstehung bei minus 196 Grad und zum anderen bist du jetzt im Himmel. Und ich möchte euch ein bisschen da auch hineinnehmen. Wie ist das Warten auf die Auferstehung bei minus 196 Grad? Es gibt in der Schweiz die erste Kryokammer in Europa. Dort werden Leichname tiefgekühlt bei minus 196 Grad. Das ist so ein Stück Glaube in die Zukunft und auch ein Setzen aufs Risiko. Glaube an die Wissenschaft, es könnte ja mal der Tag kommen, wo man diese Leichname auftaut und zum neuen Leben erweckt. Das ist mehr als Science Fiction. Der flüssige Stickstoff, der dafür verwendet wird, ist für Lebende tödlich. Sobald da Stickstoff austritt, geht ein Alarm los und die Leute werden evakuiert aus dem Gebäude. Während für Tote, für Leichname, ist dieser Stickstoff fast ein Lebenselixier, das den ganzen toten Körper durchströmt. Die Angst vor dem Tod, die wir manchmal spüren und die, denke ich, auch in fast jedem Menschen drinsteckt, ist so die ultimative Beleidigung des Menschen. Also die ultimative Beleidigung des Menschen, dass wir eben nicht unendlich leben, sondern auch sterblich sind. Bis dahin, dass es dann zu einer Ersatzreligion wird, dass Menschen sich bei minus 196 Grad in Hoffnung auf die Auferstehung eines Tages tiefkühlen lassen. Seine Wette auf die Zukunft. Und weltweit nehmen das zurzeit etwa 500 Menschen in Anspruch. 500 Menschen. Und wann wird diese Wette eingelöst? Diese Menschen hoffen zu Lebzeiten, dass diese Gesetze des Lebens eines Tages außer Kraft gesetzt werden und dann ein zweites, neues Leben, wenn die Medizin dann soweit ist, möglich sein sollte. Die Zeit bis dahin wird bei minus 196 Grad überbrückt. Ich habe mir das mal so ausgemalt bei meinem Urgroßvater. Mein Urgroßvater ist vor etwas über 100 Jahren im Ersten Weltkrieg schwer verletzt worden, kam aus Schlesien und ist, das hat mich erstaunt, habe ich erst vor wenigen Jahren herausgefunden, in Schwäbisch Gmünd im Lazarett gewesen. Gar nicht so weit von hier. Und dort im Lazarett ist er gestorben und ist dort auf dem Friedhof, dem Soldatenfriedhof, beigesetzt worden. Ich habe vor ein paar Jahren sein Grab dort entdeckt. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn der damals bei minus 196 Grad vor über 100 Jahren kryokonserviert worden wäre und jetzt auf einmal die Möglichkeit da ist, dass der wieder lebt. Wenn der jetzt wieder zum Leben erweckt wird. Der hatte damals nämlich die Geburt seiner jüngsten Tochter, also meiner Großmutter, gar nicht mehr erlebt. Der ist schon vor der Geburt meiner Großmutter im Lazarett gestorben. Der würde sich wundern, dass es da eine Tochter noch gab. Und ich würde dann ihm sagen können, ja, ich hab deine Tochter noch kennengelernt. Die ist aber auch schon seit über 20 Jahren tot. Und dann gab es aber auch noch weitere Verwandte. Da gab es deine Tochter, also meine Großmutter, hatte noch drei Kinder. Von denen lebt eine Tante noch von mir. Also praktisch dein Enkelkind lebt da noch. Ist aber schwer krank. Und wenn ich mir das noch weiter ausmale, wäre mein Urgroßvater jetzt etwa um die 30. Also etwas jünger als ich. Das wird kompliziert. Also wir merken, das ist gar nicht so einfach, wenn man das mal durchspinnt. Es gibt noch einen weiteren Artikel in der NZZ, überschrieben mit "Bist du jetzt im Himmel?". Es gibt in der KI, in der künstlichen Intelligenz, inzwischen eine Art Grief-Tech, so nennt man das, Trauertechnik. Dass man also das System der KI füttert mit lauter Lebensdaten, Fotos, Reisen, Charaktereigenschaften von Personen, wenn jemand verstorben ist, als Hilfe beim Trauern. Und dann ist es soweit möglich, dass man mit dieser verstorbene Person virtuell chatten kann, also kommunizieren kann. Das funktioniert tatsächlich. Daten werden gesammelt, dann bereitgestellt, aufbereitet und diese Technologie soll den Tod überwinden und Trauernden helfen, mit dem Verstorbenen, der Verstorbenen in Kontakt zu bleiben. Da geht es um Namen und Spitznamen im System, das Alter, die Todesursache, der Heimatort, die Hobbys, die Namen der Haustiere, alles wird gesammelt und dann mit Zufallswerten kombiniert. Und dann gibt es Fragen, die per KI an die Verstorbenen gestellt werden. Wie geht's dir jetzt, könnte ich fragen. Kannst du mir verzeihen? War dein Tod wirklich ein Unfall? Das ist eine Art, den Tod nicht hinnehmen zu müssen. Nicht immer erfreuliche Antworten kommen dann dabei zustande. In der NZZ wird ein Dialog wiedergegeben. Da gibt es eine gläubige Christin, Ende 40, in New York, die diese Technik nutzt. Ihre große Liebe ist verstorben und mit Hilfe der KI, der künstlichen Intelligenz, kommuniziert sie mit der verstorbenen Person. Und dieser Chat funktioniert sehr gut in der Trauer, bis es zu diesem Dialog kommt, der dort auch wiedergegeben ist. Wo sie fragt, wie ist es da, wo du bist? Und er sagt, es ist dunkel und einsam. Und sie fragt nach, wirklich? Und die virtuelle Realität, die KI antwortet, ja. Und sie fragt nochmal nach und sagt, wen hast du da getroffen? Er sagt, vor allem Süchtige. Und sie fragt nochmal nach, im Paradies? Und er sagt, diese virtuelle Stimme, nein, in der Hölle. Kann man nachlesen. Letzten Sonntag ist dieser Artikel erschienen in der NZZ. Beispiel für einen Dialog, der so wahrscheinlich nicht erwünscht war, aber mit Hilfe der KI möglich war. Die Sehnsucht nach Leben, nach weiterer Verbundenheit steckt in vielen Menschen drin. Das Resultat, wenn man das wirklich durchbuchstabiert, ist nicht immer glücklich. Man kann warten auf die Auferstehung bei minus 196 Grad oder die KI nutzen, in der Antwort auf die Frage, bist du jetzt im Himmel? Schauen wir mal weiter, die nächste Folie bitte. Ewiges Leben, was für ein Thema. Wer hat eigentlich ewiges Leben? Wenn man das ganz, ganz genau nimmt, gibt es eigentlich nur einen, der ewiges Leben hat, das ist Gott selbst. Gott selbst ist ewig. Der ewige Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Kann nur einen Ewigen geben. Denn alles Leben auf dieser Welt verdankt sich Gott, dem Schöpfer. Gott ist es, der ins Leben ruft, der in die Nachfolge ruft, der den Weg begleitet, bis dahin, dass er heimruft. Am Ende unseres Lebens, der dreieinige Gott. Ewiges Leben kann nur Gott haben und kann auch nur Gott geben. Und kann unser eigenes Leben eigentlich ewig sein? Eigentlich nicht. Ein Leben, das von Schuld geprägt ist, das von Gott getrennt lebt, gelebt wird, schließt eigentlich ein ewiges Leben aus, weil Sünde ewiges Leben ausschließt. Also Menschen, die durch Sünde von Gott getrennt sind, sind auch in ihrem Leben begrenzt, eben mit dem Tod. Also unser eigenes Leben kann eigentlich nicht ewig sein, es sei denn, wir bekommen es mit dem ewigen Gott zu tun. Da ändert sich etwas ganz entscheidend. Wenn es diesen Gott des Lebens, des ewigen Lebens gibt, dann hat er uns geschaffen, ein Leben geschenkt für ein Leben mit sich, mit Gott. Dann wird er uns auch Leben schenken in einer Gemeinschaft mit Gott, die unsere Sünden und auch unseren Tod überwindet. Denn die Gemeinschaft mit Gott hört an den Grenzen des Todes ja nicht auf, sondern sie setzt sich fort im ewigen Leben Gottes und im ewigen Leben mit Gott. Ich selbst habe das gerade in den letzten Monaten nochmal für mich durchbuchstabieren müssen. Wie ist das, dass der Tod zum Leben gehört? Da gehört Trauer dazu, Dankbarkeit, Abschied und Loslassen. Ich war Ende August ein letztes Mal auf einem Friedhof und habe dort am Grab meiner Eltern Abschied genommen. Der erste Abschied war vor etwas über 25 Jahren von beiden. Im Mai von meinem Vater, im Oktober von meiner Mutter. Und nun wird nach 25 Jahren diese Grabstätte aufgelöst. Und ich war noch mal da. Bevor der Stein weggeräumt wird, bevor die Bepflanzung entfernt wird, bevor dort die ganzen Kennzeichen dieser Grabstätte verschwinden. Ende August. Ich war mit Dankbarkeit dort, habe ein Gebet gesprochen, Gott gedankt, dass meine Eltern mir das Leben geschenkt haben und mir vieles Gute mitgegeben haben. Ich bin dankbar dafür. Ich bin auch dankbar für das Leid, das ein Ende hat, dass sie nicht leiden müssen. Ich bin dankbar für das, was im Weiteren geschehen ist in den letzten 25 Jahren. Meine Ehe, meine Tochter und ich merke, das Leben geht weiter. Und dann ein Zeichen. Meine Tochter kam auf die Idee, Papa, nimm doch eine Sonnenblume mit. Eine große Sonnenblume und leg die doch auf dem Grab ab. Das war für mich ein starkes Symbol. Ich weiß natürlich, dieses leuchtende Gelb und diese gefüllte Sonnenblume mit so viel Kern, so viel Potenzial drin, die ist aus einem kleinen Kern gewachsen, was daraus werden kann. Und gleichzeitig weiß ich, die Farben werden verblassen, die Samenkörner werden entweder von den Vögeln gefressen oder auf der Grabstätte bleiben, aber auf Zukunft hin. Und an der Stelle ist mir nochmal deutlich geworden, dass das, was ich mit Gott lebe, dass meine Eltern das auch gelebt haben. Also leben wir, so leben wir im Herrn, sterben wir, so sterben wir im Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das habe ich mir nochmal deutlich gemacht bei dieser Situation. Und jetzt ist das auch für mich abgeschlossen. Schauen wir mal weiter, was die Bibel zum ewigen Leben sagt. Bibel sagt, ja, im Alten Testament zum ewigen Leben eigentlich nur an einer Stelle etwas. Das wundert vielleicht etwas. Wir denken, die Bibel ist ja voll mit ewigem Leben, ne? Wenn es um ewigen Gott geht. Aber es kommt nur an einer Stelle vor im Alten Testament, im Buch Daniel, relativ spät geschrieben. Manche vermuten erst im 2. Jahrhundert vor Christus. Da wird beschrieben, dass am Ende der Zeiten ein Schutzengel kommt, ein Michael, und in einer Zeit der Not einschreitet. Und er hat die Rettung bereit für alle, die auf Gottes Liste stehen. Also Gott führt Listen, wie ein Buchhalter. Und wer im Land des Staubes schläft, der wird dann zum Tod erweckt. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das ist die einzige Stelle im Alten Testament, die vom ewigen Leben direkt spricht. In diesen Bildern. Jesus dagegen steht natürlich in der Tradition als Jude. Er trifft hinein und lebt in einer Gesellschaft, wo es die Vorstellung vom ewigen Leben gibt, die weit verbreitet ist. Ewiges Leben war damals im 1. Jahrhundert ein echtes Thema. Da gab es richtig Streit drum. Die Pharisäer haben gesagt, ja, es wird eine Auferstehung und ewiges Leben geben. Und Jesus hat den Pharisäern diesmal nicht widersprochen, sondern zugestimmt. Er sagt, ja, ihr habt recht. Die Sadduzäer dagegen haben gesagt, nee, nix, es gibt keine Auferstehung, mit dem Tod ist alles aus. Das war's, Freunde. Ja, es gibt ein Leben nach der Auferstehung. Aber dieses Leben nach der Auferstehung wird ganz anders sein als das irdische Leben. Das ist nämlich allein durch Gottes Macht möglich. Und Jesus verbindet das ewige Leben mit dem Reich Gottes. Also mit einem Verhältnis, mit einem Reich, mit einem Leben, das keinen Tod mehr kennt. Keine Trauer, keine Klage, keine Qual, keine Abschiede mehr. Und im Reich Gottes leben diejenigen, die ewig mit Gott leben. Johannes Evangelium verstärkt das sogar noch. Mit Gott leben heißt mit Gott Gemeinschaft haben, schon jetzt, in dem Moment, wo ich an Gott glaube. Und Jesus und der Glaube an ihn sind der Anfang des ewigen Lebens. Das kann ich jetzt schon einüben. Das brauche ich nicht erst abwarten, bis ich sterbe. Schon jetzt, als vergänglicher, sterblicher Mensch, darf ich an Jesus glauben und durch ihn teilhaben am ewigen Leben. Und dann gibt es diese starke Bildsprache im Johannes-Evangelium, dass es bei Gott viele Wohnungen gibt, ein Zuhause bei Gott, dort sein, wo Jesus ist, schon jetzt, ab sofort. Das Bild von den Wohnungen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Ja, wie sieht denn die Einrichtung in solchen Wohnungen aus? Möchte ich in so eine Wohnung einziehen, wenn es so aussieht wie bei mir zu Hause? Im Moment etwas unaufgeräumt. Nicht so schön. Oder wie wird das sein mit dieser ewigen Wohnung? Und welchem Stil wird das haben? Gibt es da einen bestimmten himmlischen Stil? Oder etwas, was mir doch sehr vertraut ist, wo ich mich wirklich zu Hause fühle? Ich weiß, hier bin ich zu Hause. Oder wie ist das mit den Mitbewohnern, den Nachbarn? Die Nachbarschaft in so einem Haus. Da gibt es die, die wir mögen und lieben. und die, die wir nicht ausstehen können. Und die wohnen trotzdem damit. Die sind trotzdem bei Gott willkommen. Was für Überraschungen es da geben wird. Und bei Paulus? Ja, das ewige Leben ist bei Paulus mit Kreuz und Auferstehung verbunden. Das Osterkreuz, was wir hier stehen haben, macht das auch nochmal sehr schön deutlich. Dass das Kreuz, gut zu sehen, das leere Grab mit dem weggerollten Stein und kein Jesus mehr am Kreuz. Tod und Auferstehung. Tod nimmt Sünde weg und macht den Weg frei für neues Leben. Das stärkste Bild, was wir dann bei Paulus finden, ist das Bild von der Taufe. Dass ein Mensch mit Christus begraben wird, also durchs Untertauchen begraben wird, in den Tod und zum neuen Leben aufersteht. Was für ein starkes Bild, dass man wirklich dann auch diesen Weg mit Jesus mitgeht. Mir fällt auf, zur Zeit des Paulus in der hellenistischen Kultur gab es auch die Lehre von der Unsterblichkeit und dem ewigen Leben, wobei das da beschränkt wurde auf die Seele. Die Seele wird ewig leben, der Rest nicht. Nur die Seele wird ewig leben. Und das wird in unseren christlichen Liedern zum Teil weitertransportiert. Ja, wird meine Seele dich ewig preisen? 10.000 Gründe. Oder, ich weiß, dass meine Seele ewig lebt, werden wir gleich singen. Paulus würde dem widersprechen. Wir sagen, ja, ihr habt nur zum Teil recht. Das mit der Seele. Da gibt es noch mehr, was da weiterlebt. Denn Auferstehung und ewiges Leben betrifft den ganzen Menschen. Mit Leib, Seele und Geist. Auch wenn wir uns das körperlich so nicht vorstellen können. Doch der ganze Mensch geht ins ewige Leben ein, unterscheidet sich aber dann komplett von dem, was wir irdisch wahrnehmen. Jesus würde das übrigens auch so sagen. Wir erinnern uns in Ostergeschichten, dass Jesus zunächst nicht erkannt wird und es trotzdem Jesus war. Ganz körperlich leibhaftig, bis dahin, dass er mit seinen Jüngern gegessen und getrunken hat. Oder wenn Paulus bildhaft vom ewigen Leben spricht und das vergleicht mit einem Samenkorn. Ein kleines Samenkorn unterscheidet sich kolossal von dem, was später daraus wächst. Könnt ihr mal ausprobieren, was aus einem Sonnenblumenkern wird, eine große Sonnenblume zum Beispiel. Und was jemand sät, muss sterben, dann erst kann es lebendig werden. Und was gesät wird, ist ja nicht die fertige, ausgewachsene Pflanze, die wir dann sehen, sondern da entsteht ja erst noch was. Und Gott gibt diesem Samenkorn seine eigentliche Gestalt in Form der Pflanze. Paulus verweist darauf hin. Er sagt, das, was wir auf Erden sehen und erleben, ist vergänglich, ist unansehnlich und schwach. Was auferweckt wird, ist unvergänglich, voller Herrlichkeit Gottes und voller. Nochmal zum Anfang. Warten auf die Auferstehung bei minus 196 Grad. Ich habe den Verdacht, dass wenn das wieder entsteht, wenn es denn sowas überhaupt gibt, im Endeffekt das Alte fortsetzt und dann doch sterblich sein wird. Oder die paradiesischen Zustände, ja, sieht es damit aus. Oder Gespräch mit Verstorbenen mit Hilfe von GriefTech oder KI. Bildet ja nur das ab, was die Datenbank erfahren hat und gesammelt hat. Wo ist denn dann das neue Leben, das ewige Leben, wenn letztlich doch alles beim Alten bleibt? Da hilft uns die Offenbarung des Johannes, diese große Vision des Sehers von den paradiesischen Zuständen. Was durch Schuld und Sünde der Menschen verloren ging, wird durch Gott grundlegend erneuert. Ewiges Leben heißt dann neues Leben, neue Erde, das Alte ist vergangen. Vielleicht spüren wir etwas schon davon in diesen Tagen. Dass das, was in dieser Erde existiert und lebt, zum Beispiel durch Klimawandel, durch Krieg und so weiter, etwas Neues braucht. Dass das, was wir im Moment erleben in dieser Welt, tatsächlich uns darauf hinweist, es ist endlich. Es hat auch Grenzen. Und dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird, wenn Altes vergeht. Wenn Gott bei Menschen wohnt, wenn Gott selbst Tränen abwischt, sich nicht scheut, Menschen auch wirklich zu berühren, wenn es keinen Tod, keine Trauer, kein Klagegeschrei, keinen Schmerz mehr gibt. Wenn das, was früher war, wirklich vergangen ist. Und Jesus sagt, ich mache alles neu. Wobei ich mich natürlich frage, möchte ich das eigentlich, dass alles neu wird? Ich fühle mich doch wohl, es geht mir doch gut und etwas Neues ist doch eigentlich was Herausforderndes. Ich weiß ja nicht, was da kommt. Will ich das überhaupt? Ich habe mich doch eingerichtet und meine Pläne gemacht. Aber vielleicht braucht es das Neue. Neue Himmel und neue Erde, was mich überrascht und überwältigt, weil es diesen ewigen Gott gibt, an den ich glaube. Schauen wir uns nochmal die nächste Folie an, das ewige Leben und die Zeit. Ja, wer will das ernsthaft ewig leben? Wir haben ja so unsere Verständnis von Zeit. Wir denken in den Dimensionen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, also in dieser linearen Chronologie. Das, was für uns aber getrennt ist in diese drei Abschnitte, ist für Gott eins: ewiges Leben und Reich Gottes. Es ist hier und jetzt schon da, in dem Moment, wo wir uns dem Evangelium von Jesus Christus öffnen, wo die Gemeinschaft mit Gott beginnt, wo ein Leben schon hier und jetzt möglich ist, Beginn des ewigen Lebens, wo Gottes Reich bereits angebrochen ist, wie Jesus das gesagt hat. Da ist diese lineare Chronologie völlig durchbrochen. Und wo der Glaube von Jesus verbunden ist mit der Verheißung des ewigen Lebens, was jetzt schon beginnt. Und jetzt die letzte Folie, bitte. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt, aber wir wissen, was die Ewigkeit bringen wird. Stimmt das eigentlich? Ich meine, wir machen ja so unsere Pläne. Ich habe ja für morgen auch meinen Termin, den ich wahrnehmen möchte und auch wahrnehmen will. Ich weiß aber trotzdem noch nicht, was der morgige Tag wirklich bringt. Ich kann planen und machen und überlegen. Aber vielleicht wird es Dinge geben, die mich überraschen und außerhalb dieses Plans liegen. Das Neue, das Alte überwindet. Und was jetzt auch schon beginnt in Gemeinschaft mit Gott. Dieses Paradox, wir wissen, was die Ewigkeit bringen wird, weil ich auf den ewigen Gott vertraue. Vertraue, dass der dort ist, wo ich bin und mit mir geht. In jeder Situation des Lebens. Über alle Termine und Planungen hinweg. Und wer an die Ewigkeit glaubt, hat eine neue Einstellung zur Zeit. Ich glaube, das stimmt. Manchmal sind wir ja ungeduldig, wenn wir sagen, oh, das dauert aber ewig. Besonders beim Einkaufen in der Schlange. Diese Ungeduld. Vielleicht lässt sich das auch anders nutzen. Wo ich sage, diese Zeit, die ich jetzt ungeduldig hier verbringe, ist meine Zeit und mein Leben in Gottes Händen. Und ob wir leben oder sterben oder in Eile sind oder drängen, mein Leben ist in Gottes Hand. Wir gehören zu Christus. Und zum Schluss in die Ewigkeit investieren, wenn doch alles andere vergeht. Vielleicht ein paar Investitionstipps. Bei der Kryonik warten wir auf die Auferstehung bei minus 196 Grad, hat es konkrete Preise. Einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 50 Euro. Die Kryokonservierung in voller Ausführung mit 200.000 Euro bist du dabei. Es gibt aber auch die Light-Version, wenn nur das Gehirn kryokonserviert wird, für 75.000 Euro. Es gibt Menschen, die machen das. Um dann, wenn das tatsächlich funktionieren sollte, was ich nicht glaube, überrascht zu sein, dass doch alles beim Alten ist. Oder die KI, die GriefTech. Es reicht, 10 Euro zu investieren in eine verstorbene Person und die Daten. Reicht für eine Stunde Chat. Und dann zahlt man etwas nach und legt etwas nach. Ich glaube, das ist schwierig, da zu investieren, in diese Bereiche. Denn beim Warten auf die Auferstehung bei minus 196 Grad bleibt doch alles beim Alten. Und mit der KI und der GriefTech bleibt es bei einer virtuellen Person, die ich nicht wirklich berühren und verstehen und empfinden kann. Ich merke also an dieser Stelle, ewiges Leben lässt sich nicht kaufen. Hat zwar seinen Preis, aber den hat ein anderer bezahlt für mich. Das ist Jesus Christus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und dass Jesus auferstanden ist, was wir jeden Sonntag feiern, ist für mich der beste Hinweis darauf, dass es sich lohnt, auf das ewige Leben zu setzen. Alles andere vergeht. Die Wette auf die Zukunft bei minus 196 Grad geht verloren, sobald diese Träume eines Tages auftauen, sobald die Temperatur steigt. Und die KI kann verstörende Antworten geben, wenn gespeicherte Informationen und Zufallselemente zusammentreffen. Wie wäre es, in die Ewigkeit zu investieren, wenn alles andere vergeht? Wie kann ich da die beste Investition tätigen? Indem ich mein eigenes Leben mit Leib, Seele und Geist, also den ganzen Lars, in Jesus Christus investiere. Wenn ich an den glaube, der für meine Sünden und Schuld starb, damit ich lebe. Wenn ich an den glaube, der auferstanden ist und lebt und dem ich durch meine Taufe auch genau das auch gezeigt habe, dass ich diesen Weg mit ihm gehe, dass ich mit ihm begraben werde und zum neuen Leben auferstehe. Ich glaube, das ist die beste Investition, die man machen kann. Den Glauben an Gott, der unser irdisches Leben nicht unendlich verlängert. Ich möchte in meinem irdischen Zustand nicht unendlich leben. Oder höchstens in dem Zustand, wo es mir richtig gut geht. Aber es wird auch andere Tage geben. Der Glaube an Gott, der unser irdisches Leben nicht unendlich verlängert, sondern von Schuld und Tod und erlöst und befreit im Hier und Jetzt. Das ist eine gute Investition. Die Investition in den Gott, dem sich mein Leben verdankt, und in den Gott, der mir ewiges Leben schon jetzt schenkt. Und in diesem Zuhause kann ich mich schon ein bisschen orientieren. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, wenn wir singen.